Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Wahrscheinlich habt ihr euch auch etwas verwundert die Augen gerieben. Der Frauenversteher Friedrich Merz, kleiner Scherz, also Merz, der Kanzler ins B, legt eine 180-Grad-Wolte hin. Nachdem er über Jahre das Gegenteil erzählt hat, findet er die Schuldenbremse jetzt richtig doof und macht viele Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr und andere militärische Ausgaben locker, zusammen mit der SPD und der Unterstützung der Grünen. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik wurde auf einen Schlag so viel für Rüstung ausgegeben. Wie findet ihr denn das? Also mich gruselt richtig davor, wie schnell die Aufrüstungsdebatte eine eigene Dynamik entwickelt. Wie schnell es zu einer materiellen und sprachlichen Militarisierung kommt. Erinnert ihr euch, was es für einen Aufschrei gab, als Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte, Deutschland muss kriegstüchtig werden? Das ist keine 2 Jahre her und inzwischen regt sich niemand mehr darüber auf. Statt friedenstüchtig zu sein, sollen wir kriegstüchtig werden. Haben die Hurra-Schreier vergessen, was in unserem Grundgesetz steht? Laut Artikel 26 haben wir eine Friedensverpflichtung. Von Kriegstüchtigkeit ist keine Rede. Stimmt also die Gleichung Aufrüstung gleich Sicherheit? Und was bedeutet es für Frauen und queere Menschen, wenn eine Gesellschaft sich zunehmend militarisiert? Schließlich haben das Militärische und eine brutalisierte Form von Männlichkeit schon immer zusammengehört. Darüber müssen wir reden. Ich bin Bashamika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 28. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet, für die, die den Podcast noch nicht kennen, sage ich es nochmal. Gleich ein Gespräch mit einem Mann, was relativ selten in meinem Podcast ist. Und das auch noch mit einem Mann, der mich echt aufregt. Außerdem gibt es eine Geschichte aus dem Ausland, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Na, seid ihr neugierig, wen ich mir heute eingeladen habe? Bei mir im Studio ist Anton Hofreiter von den Grünen. Ich denke, die allermeisten von euch kennen ihn. Er gehört ja zu den prominentesten in seiner Partei, war lange Fraktionschef, Vorsitzender des Europaausschusses und ist für seine bayerische Direktheit bekannt. Schon als 16-jähriger Schüler ist Toni Hofreiter bei den Grünen eingetreten und sitzt inzwischen seit 20 Jahren für die Partei im Bundestag. Anton Hofreiter gehört zu den Politikern, die mich in den letzten Jahren sehr irritiert haben und auch fassungslos und wütend machten. Denn der Grüne, der eigentlich zum linken Flügel seiner Partei gehört, hat eine bemerkenswerte Wende hingelegt. Vor dem Ukraine-Krieg ist Anton Hofreiter keineswegs durch verteidigungspolitische Positionen aufgefallen. Sein Schwerpunkt war Umwelt, Klima und Agrarpolitik. Und bei internationalen Konflikten hat er für Krisenprävention plädiert, für Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit. Noch vor 10 Jahren lehnte er Waffenlieferungen an die ukrainische Armee vehement ab. Und dann, nach Putins Angriff auf das Nachbarland, ist Anton Hofreiter, ich sag's mal vorsichtig, zu einem der lautesten Befürworter geworden, was Militärhilfen für die Ukraine angeht. Waffenlieferungen, so schnell und so viele wie irgend möglich, egal ob Panzer oder Marschflugkörper. Außerdem findet er, dass die Ukraine mit westlichen Waffen russisches Territorium angreifen sollte. Und in seinen Augen ist es natürlich richtig, dass wir jetzt unendliche Milliarden in Aufrüstung stecken werden. Anton Hofreiter weiß, dass ich vieles davon völlig anders sehe und dass ich mich mit ihm streiten muss. Darauf freut er sich schon, hat er gesagt, und ist jetzt hier bei mir im Studio. Aber hören wir doch zunächst noch kurz den künftigen Bundeskanzler.
Ich will es sehr deutlich sagen. Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Wie schön, dass Sie da sind, Herr Hofreiter. Da haben wir ihn gehört, den Kanzler ins P, Friedrich Merz, whatever it takes, was immer auch nötig ist. Und nötig ist in den Augen der CDU/CSU, aber ja auch in den Augen der SPD und der Grünen eine gigantische Aufrüstung. Sind Sie glücklich, dass die Abstimmung im Bundestag so gut gelaufen ist und wir fürs Militärische so viel ausgeben können, wie wir wollen?
Nein, ich bin nicht glücklich darüber, weil die ganze Situation schrecklich ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir dieses Geld dafür nicht ausgeben müssten. Aber ich bin ehrlich gesagt erleichtert, weil ich war seit Kriegsbeginn oder seit Beginn des Zweiten Krieges bereits 5-mal in der Ukraine. Und Krieg ist so einfach unfassbar schrecklich, dass wir uns das bei uns kaum vorstellen können. Und wir brauchen diese Ausgaben, so bitter es ist, um die russische Armee, die russische Führung davon abzuschrecken, weitere Länder zu überfallen. Und deshalb ist es dringend notwendig, dieses Geld auszugeben, es klug auszugeben und dann hoffentlich irgendwann wieder in eine Welt zu kommen, wo wir dieses Geld dafür nicht mehr ausgeben müssen. Aber ich teile halt überhaupt nicht die Position zum Beispiel der Linkspartei, die sagt, wir geben doch schon so viel Geld aus. Und es stimmt, die Linkspartei hat recht, dass einen langen Krieg mit Russland würden wir wahrscheinlich am Ende gewinnen. Aber ich will gar nicht, dass es erst zum Krieg kommt. Ich weiß, wie schrecklich Krieg ist. Und wir haben es mit einem imperialen Gegner zu tun, der genau diesen Krieg plant.
Ich bin völlig Ihrer Meinung, dass Putin nicht nur ein Kriegsverbrecher, sondern ein Menschenschlechter ist und dass man ihm keineswegs trauen kann. Und ich bin auch durchaus dafür, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Aber vorher vielleicht noch mal etwas Persönliches. Wenn Sie noch mal 20 wären, würden Sie heute zur Bundeswehr gehen?
Ich bin damals ausgemustert worden. Das war in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren, Zeiten kurz nach dem Zusammenbruch des Ostblockes. Die Bundeswehr war in einer tiefen Sinnkrise und man hat mir damals gesagt, wir mustern sie aus. Sie sitzen eh mit 40 im Rollstuhl. Das ist zum Glück nicht passiert. Es hat sich alles nicht so schlimm entwickelt, weswegen ich ausgemustert worden bin.
Aber wollten Sie denn damals zum Bund gehen? Oder wollten Sie Zivildienst machen und mussten sich mustern lassen?
Ich hätte wahrscheinlich eher Zivildienst gemacht, nämlich damals, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre, man hatte ja, es war eine ganz andere Stimmung, man hatte ja damals die Hoffnung, Gorbatschow, wir rüsten wirklich umfassend ab und man hat ja umfassend abgerüstet. Deshalb, damals dachte man, also wenn man die Bundeswehr überhaupt noch braucht, dann für eher so militärpolizeiartige Einsätze, um Bürgerkriege in Ländern zu beenden, wie zum Beispiel Jugoslawien, was ja auch schrecklich war, aber nicht mehr wirklich groß für Landesverteidigung. Und wie gesagt, dann war ich eh ausgemustert und ich habe höchsten Respekt vor ihm, der verweigert und sagt, aber ich glaube, in der heutigen Zeit muss man sich dessen klar machen, wir brauchen genug Menschen, die bereit sind, dieses Land zu verteidigen.
Nun haben Sie ja ein kleines Kind, das wird irgendwann mal groß. Und würden Sie ihm aus heutiger Sicht sagen, geh zum Bund?
Ich würde ihm aus heutiger Sicht sagen, entscheide das selbst. Das Kind ist zum Glück noch sehr klein und ich hoffe, dass wenn er das Alter hat, wo er das entscheiden muss, dass es uns da gelungen ist, die Welt wieder ins Richtung friedlichere, in das Verträge wieder was wert sind, dass Abrüstungsabkommen was wert sind. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich schäme mich auch noch heute dafür, dass ich 2014 die Natur des Regimes Putin so falsch verstanden habe. Ich dachte nicht, dass das...
Als Putin die Krim annektiert
hat. Genau, da war ich sehr dagegen, dass wir die Ukraine mit Waffen unterstützen. Denn ich dachte nicht, dass das lupenreine Demokraten sind. Ich dachte, das ist so ein Mafia-Regime. Also, die wollen halt...
Geld verdienen, aber keine Kriege führen, genau, die einfach nur Geld kosten.
Ich meine, das mit der Krim annektieren und er hat ja schon einige Kriege geführt, Georgien, Tschetschenienkrieg, was wir alles nicht so wahrgenommen haben. Ich gestehe, ich auch nicht ausreichend wahrgenommen. Aber trotzdem dachte ich, einfach, die wollen halt schöne Yachten, die wollen tolle Villen, die wollen in die Schweiz zum Skifahren fahren, nach New York, nach London. London hieß damals ja auch Londongrad, weil so viele Oligarchen da ihre Villen hatten, dass ihre Familien da, ihre Kinder in Europa studieren können. Und deshalb dachte ich nicht, dass die so einen ganz großen Krieg anfangen wollen. Aber ich habe mich halt einfach geirrt, wie zutiefst ideologisch die sind. Und ich habe halt auch nicht gescheit hingehört, weil sie haben uns es im Grunde alles gesagt, was sie vorhaben. Nicht die Wiedererrichtung des russischen Zahnreiches. Das haben sie uns verkündet und wir wollten es nicht glauben.
Die Grünen entstammen ja den sozialen Bewegungen, also nicht nur Anti-Atom-Bewegung, sondern eben auch der Friedensbewegung. Aber dann hat sich die Partei ja über Jahrzehnte ans Militärische rangerobbt. Verraten Sie damit nicht eigentlich Ihre grünen Wurzeln?
Ich glaube ehrlich gesagt überhaupt nicht. Denn wir sind weiter ganz stark für Frieden. Wir sind für Menschenrechte, wir sind für Selbstbestimmung. Wir sind anti-imperialistisch und antifaschistisch. Und ich glaube, das ist in so einem Fall und in meinen Augen ist das russische Regime und wir weigern uns das gern, das so richtig wahrzunehmen, uns eine Variante eines faschistischen Regimes. Die haben erklärt, sie wollen die Ukraine vernichten, sie wollen deren Kultur, deren Sprache, sie wollen dieses Land auslöschen. Auch wie die nach innen agieren, das ist eine Form des Faschismus. Und es gibt Fälle, wo man dem Faschismus auch militärisch entgegentreten muss. Und deshalb ist für mich glaubhafter Antifaschismus, dass man die Überfallenen unterstützt, dass man die Unterdrückten, dass man denen hilft, dass man sich denen, die kolonisiert und ausgelöscht werden sollen, dass man denen zur Seite springt.
Da gebe ich Ihnen ja völlig recht, aber die Frage ist, wie sieht denn diese Unterstützung aus und kann die sich eigentlich darauf beschränken, Waffen zu liefern und in militärischen Kategorien zu denken? Also Sie waren ja früher mal einer, der für Krisenprävention und Diplomatie stand. Inzwischen scheint Sie aber das Militärische so richtig zu faszinieren. Was finden Sie denn daran sexy?
Mich fasziniert daran gar nichts. Es ist total schrecklich und abschreckend. Und ich kenne ganz viele Soldatinnen und Soldaten, auch viele Soldatinnen. In der Ukraine kämpfen ganz viele Frauen, weil sie wissen, was passiert, wenn eine Militärmacht über ein Dorf kommt. Daran ist überhaupt nichts faszinierend, sondern es ist einfach bitterste Notwendigkeit. Und mir hat man, das war ein Soldat, erzählt, weißt du kannst dir nicht vorstellen, natürlich auf Englisch, auch mein Englisch ist nicht das Beste, sein Englisch war nicht das Beste, aber im Kern übersetzt, du kannst dir nicht vorstellen, wie schrecklich es im Schützengraben ist und ich will eigentlich auf gar keinen Fall zurück. Aber ich war dabei in den Gebieten, wo die russische Armee gekommen ist, wie wir die befreit haben. Ich habe gesehen, wie Unmengen erschossene Zivilisten einfach in den Straßen lagen. Zum Teil die verrotteten Lebensmitteltüten noch. Ich habe Menschen aus Kellern befreit, die wochenlang gefoltert wurden und überhaupt nicht wissen, warum. Ich war in Dörfern, wo fast, nach seinen Augen, die große Mehrheit aller Kinder vergewaltigt worden sind. Und was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen?
Aber wir reden doch nicht darüber, dass man einem Angreifer nicht entgegentreten muss, zumal wenn man in einem Land lebt, das eben so einem brutalisierten Großmachtswahn wie von Putin ausgesetzt worden ist. Sondern die Frage ist doch, was kann man dagegen tun, dass all das Schreckliche, was Sie zu Recht beschreiben, dass all das Schreckliche möglichst nicht beginnt, aber wenn es beginnt, möglichst bald ein Ende hat.
Dazu braucht man alles,
aber wo ist denn die Diplomatie in all der Zeit geblieben?
Wir waren immer der Meinung, dass es möglichst schnell echte Friedensverhandlungen geben muss. Was wir lernen müssen, ist zu verstehen, dass Menschen auch ganz anders denken können wie wir. Nämlich für uns, wir hätten den Krieg gar nicht begonnen und würden ihn natürlich sofort, wenn wir die Möglichkeit hätten, ihn sofort beenden. Aber aus Putins Sicht sind auch die Tausenden und Abertausenden toten russischen Soldaten kein Argument, den Krieg zu beenden. Ich glaube, was wir in Deutschland lernen müssen, ist, dass zu erfolgreicher Diplomatie mit einem imperialen Herrscher wie Putin, dass das nur funktioniert aus einer Position der Stärke.
Ist die alte Legende nach dem Motto, wer den Frieden will, muss den Krieg vorbereiten.
Ich glaube, es gibt Fälle, wo das stimmt. Es gibt Fälle, wo das ganz grundlegend falsch ist. Also mit jemand wie Gorbatschow so zu verhandeln, wäre dumm gewesen. Es hätte nur Eskalation bedeutet. Ich glaube, was wir lernen müssen, ist, dass es Konflikte ganz unterschiedlicher Natur gibt. Es gibt jemand wie Gorbatschow und da ist vertrauensbildende Maßnahmen, da ist Abrüstung das absolut Richtige und man darf sich auch auf gar keinen Fall einreden lassen, dass das immer falsch ist. Manche Konservative versuchen uns einzureden, dass vertrauensbildende Maßnahmen und Abrüstung immer falsch sind. Das stimmt aber nicht. Es gibt Fälle, wo es absolut richtig
aber
ist.
Aber Sie sagen, in diesem Fall geht es auf keinen Fall.
Aber in einem Fall mit einem imperialen, aggressiven, in Teilen klar faschistischen Herrscher wie Putin, in dem Fall führt es halt nicht zur Deeskalation, sondern da führt es zur Eskalation.
Sie waren ja inhaltlich früher ganz anders unterwegs und inzwischen können Sie Waffengattungen runterrattern statt bedrohte Tierarten. Von Konvertiten, wie Sie einer sind, wird ja immer behauptet, die wären besonders radikal. Empfinden Sie sich so als radikalen Konvertiten? Also als jemand, der seinen Glauben wechselt und dann eben besonders beweisen muss, dass er auf der anderen Seite angekommen ist? Weil Sie ja auch immer so dieses Pädagogische haben, wir als Deutsche müssen lernen, Deutschland muss lernen. Das ist ja so etwas, dieses Missionarische, ich hab's verstanden, die anderen noch nicht.
Nein, ich glaube, das ist, weil Deutschland sehr gut darin ist, Dinge nicht zu sehen, die andere längst gesehen haben. Nämlich die Frage...
Weil wir zu blöd sind?
Nein, weil wir ein großes Land sind. Große Länder sind gerne sehr selbstbezogen und sehen nicht, wie ihre Nachbarn denken und ticken. Und ich bin ja Vorsitzender vom Europaausschuss. Und wenn man zum Beispiel in Polen oder im Baltikum oder in Finnland oder in Rumänien sagt, ja, man konnte das nicht ahnen mit Putin. Dann wären die Leute richtig wütend.
Naja, die haben aber auch ganz andere Erfahrungen hinter sich, als sie zum ehemaligen Ostblock gehörten.
Ja, und die sagen uns, was heißt es, konnte niemand ahnen? Wir haben es euch gesagt. Wir haben es euch immer wieder gesagt. Und ihr Deutschen wolltet in eurer übergroßen Mehrheit, auch nicht alle, ihr wolltet nicht hören. Und deshalb, das bezieht sich auf den Erfahrungsschatz, dass ich sehr viel jetzt in Europa unterwegs bin.
Ich finde ja trotzdem, dass Sie ein guter Landwirtschaftsminister gewesen wären. Und man hat Sie ja dann aber zu Beginn der Ampelkoalition ziemlich schlecht behandelt. Statt Minister zu werden, waren Sie so etwas wie in die dritte Reihe gedrängt. Und es gibt ja Leute, die sagen, na ja, was Anton Hofreiter da macht mit seinem ständigen Drängen auf noch mehr Waffen und noch schnellere und so weiter und so weiter. Das hat auch etwas mit einem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit zu tun.
Ja, das war mir klar, dass das Leute sagen würden. Deswegen habe ich auch länger gezögert, als wenn ich, wie ich sonst gezögert hätte, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, weil unliebsame Positionen man halt damit leicht diskreditieren kann.
Wir sitzen ja hier bei einem feministischen Podcast. Was denken Sie? Gehört das Militärische und das Männliche zusammen?
Nein.
Aber Männlichkeit spielt ja eine zentrale Rolle beim Selbstverständnis und Zusammenhalt der Institutionen. Und Männlichkeit wird ja auch beim Militär mystifiziert. Und das stützt die Strukturen des Militärs.
Ich glaube, dass erstens das eine absolute Reduktion von Männlichkeit ist. Wenn, dann würde ich eher von patriarchalen Strukturen sprechen und nicht von Männlichkeit, weil nämlich das Mannsein als solches nichts Negatives ist.
Nö, da gebe ich Ihnen völlig recht.
Deswegen würde ich eher präziser von patriarchalen Strukturen. Ich glaube, was sehr viel mit patriarchalen Strukturen zu tun hat, ist, in welch schrecklicher imperialer Welt wir gelandet sind. Dass solche Typen wie Putin, solche Typen wie Trump, solche Typen auch wie Erdogan oder so Gestalten wie Xi einfach das Leben von ganz, ganz vielen Menschen einfach deutlich schlechter machen.
Aber das sind ja genau diejenigen, die aufs Militärische setzen. Genau dieser Typus Mann. Und ich gebe Ihnen übrigens völlig recht, ich rede von einer bestimmten Form von brutalisierter Männlichkeit im Militär und nicht von Männlichkeit allgemein. Ich würde schon, wegen meines Liebsten, würde ich so etwas nie behaupten.
Ja, aber da es diese Typen gibt, muss es Menschen geben, die sich dagegen wehren. Nämlich man kann denen einfach nicht die Welt überlassen und überlassen, dass sie am Ende im Fall von
Da gebe ich Ihnen ja recht, aber trotzdem hat das Militärische nicht eine bestimmte Form der Männlichkeit sozusagen als Voraussetzung, um überhaupt in der Form, wie es eingesetzt wird, zu funktionieren?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nämlich, das hat schon auch mit einer fehlerhaften Wahrnehmung der patriarchalen Wahrnehmung unserer Geschichtsschreibung zu tun. Seit es moderne gentechnische Methoden gibt, fällt etwas ganz Verblüffendes auf. Viele der extrem gut ausgestatteten Kriegergräber, stellt sich plötzlich raus, das sind Frauen. Das konnte man sich die patriarchale Geschichtsschreibung, die patriarchale Archäologie, konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Weil die lagen da mit Schwertern, tolle Ausrüstung, super Pferd, schönen Goldspangen. Das musste ein Mann sein. Und jetzt, seit man mit Hilfe von gentechnischen Methoden ans Erbgut rankommt, stellt man fest, Moment einmal, das Skelett, man hätte es vielleicht besser genauer angeschaut, aber man konnte es gar nicht denken. Und es stellt sich bei immer mehr raus, dass das sind weibliche Skelette, Frauenskelette.
Also gehören Frauen auch zum Militär und ins Militär?
Wenn sie es freiwillig wollen. Und ich war ja öfters in der Ukraine. Bei einer meiner letzten Reisen habe ich die Vorsitzende der Veteraninnen getroffen. Es gibt dann Veteraninnenverband. Und die hatte eine andere Anklage ans Militär. Die hatte die Anklage, dass wenn das ukrainische Militär weniger patriarchal wäre, dann wäre es deutlich schlagkräftiger, weil nämlich ganz, ganz viele Frauen in der Ukraine sich freiwillig zum Militär melden wollen, weil sie sehen, dass ihr Land, sie selbst, ihre Familien das brauchen, weil sie sich selbst verteidigen wollen und nicht abhängig sein wollen, dass sich ausreichend Männer finden. Und deswegen war deren Anklage, und es gibt inzwischen viele Soldatinnen, dass die Strukturen im ukrainischen Militär immer noch zu patriarchal oder wie sie es nannten, zu nah an der Sowjetunion dran waren, sondern sie wollen ein gleichberechtigtes Militär. Nämlich für sie ist Feminismus und Selbstbewusstsein, dass sie in der Lage sind, sich selbst, ihre Familien und ihre Kinder zu verteidigen. Und ihre Erwartungshaltung war, dass das Militär feministisch wird.
Also feministisches Militär, das finde ich ja super. Frauen sind wieder mal dazu da, um eine brutalisierte Männerwelt zu zivilisieren?
Nein, die sind nicht dazu da, um eine brutalisierte Männerwelt zu zivilisieren. Sie erwarten von den ukrainischen Männern, dass sie im Militär so agieren, dass sich auch die Frauen im Militär wertgeschätzt fühlen, dass sich die Frauen im Militär ernst genommen fühlen, weil sie sich selbst dafür entschieden haben, angesichts der Bedrohung für ihr Land und die große Bedrohung für sie selbst, dahingehend zu kämpfen. Im ukrainischen Militär gab es auch lang, ich weiß nicht, ob es es immer noch gibt, eine Einhornbrigade. Das waren Queers, die freiwillig beigetreten sind, um zu kämpfen, weil sie wissen, was mit queeren Menschen passiert, wenn der russische Faschismus kommt.
Herr Hofreiter, das wissen Sie doch selber. Es gibt genügend wissenschaftliche Untersuchungen über die Form der Männlichkeit im Militär und dass es konstitutiv fürs Militär ist. Und dazu braucht man nicht nur Teweleit zu lesen von vor 30 Jahren.
Ich glaube, dass das eine Diskussion ist, die sich völlig anders darstellt, wenn man in einem Land ist, das gerade militärisch angegriffen wird.
Ja, aber ich rede ja eben nicht von der Verteidigung.
Doch, es geht aber um die Verteidigung. Ich spreche von der Verteidigung.
Ja, aber wir reden jetzt hier über uns. Würden Sie sagen, ich werbe jetzt dafür, dass bei uns in Deutschland Frauen ins Militär gehen, zur Bundeswehr gehen?
Ich werbe dafür, dass wir eine Bundeswehr haben, die so attraktiv ist und so gleichberechtigt, dass Frauen da gerne hingehen, wenn sie das wollen. Nämlich unsere Bundeswehr, so wie ich sie verstehe und so wie ich sie mir wünsche, ist ein Militärapparat, der zur Verteidigung von Frieden, von Freiheit und Demokratie dient und nichts anderem. Und wie gesagt, wir haben halt leider Militärapparate auf dieser Welt, meistens befehligt von sehr patriarchalen Männern, die andere Länder überfallen und das noch nicht einmal wenig. Und wenn es dann niemand gibt, der sich dem entgegenstellt, dann haben wir halt ein gigantisches Problem.
Deswegen nochmal zurück, als der noch amtierende Kanzler Scholz seine Zeitenwende verkündet hat und das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr ankündigte, da gab es Standing Ovations im Bundestag. Sind Sie auch aufgestanden und haben applaudiert?
Nein.
Warum nicht? Das finde ich übrigens toll, weil für mich ist das ein richtiger Zivilisationsbruch gewesen. Keiner im Bundestag steht auf und applaudiert, stehend zum Beispiel für die Pflegekräfte bei Corona, aber dann geht's um Aufrüstung und dann steht der Bundestag auf und applaudiert.
Erstens, es ist eine Notwendigkeit, aber es kommt noch was anderes dazu, warum ich es trotzdem für richtig finde.
Warum sind Sie nicht aufgestanden?
Weil es kein begeisternder Moment ist.
Eben.
Sondern es ist eine bittere Notwendigkeit.
Ganz genau.
Es ist eine bittere Notwendigkeit. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, den man sich auch klar machen muss. Es ist eine bittere, bittere Notwendigkeit. Und ich würde mir nichts mehr wünschen, als wenn das alles nie stattgefunden hätte.
Ja, aber wissen Sie, es gibt ja diesen schönen Begriff der Panikkäufe. Und ich finde, man kann jetzt durchaus auch von Panikrüstung sprechen. Der Schriftsteller Mark Twain hat mal gesagt, ich finde das Zitat so toll, deswegen muss ich Ihnen das unbedingt erzählen. Man vergisst vielleicht, wo man die Friedenspfeife vergraben hat, aber man vergisst niemals, wo das Beil liegt. Und Beil statt Friedenspfeife, das ist doch genau die Entwicklung, die wir jetzt beobachten können. Das muss Ihnen doch auch Angst machen.
Was wir jetzt beobachten können, ist nicht jetzt das Beil, sondern was wir beobachten können, ist, dass spätestens 2000, 2001, im Überfall Putins auf Tschetschenien, das Beil ausgegraben worden ist. Und dieses Beil immer und immer wieder eingesetzt worden ist. Bloß wir haben es ignoriert.
Mir geht es um einen anderen Punkt, nämlich was wir hier machen, wie wir versuchen, die Gesellschaft auf einen militarisierten Kurs und auf ein militarisiertes Bewusstsein hinzutrimmen. Sie erinnern sich, 2023 hat Boris Pistorius davon gesprochen, dass Deutschland kriegstüchtig werden muss. Ein Begriff, den auch schon Goebbels benutzt hat, schon deswegen sollte man ihn eigentlich in die Tonne treten. Aber mir ist es schon damals kalt den Rücken runtergelaufen und es gab ja auch einen öffentlichen Aufschrei. Inzwischen wird der Begriff ganz selbstverständlich benutzt. Also statt friedenstauglich, was wir ja über Jahrzehnte gelernt haben, und das ist doch toll, dass wir das als Deutsche gelernt haben, dass wir ein friedliebendes Land geworden sind. Susan Sontag hat Anfang der 2000er Jahre den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, also die amerikanische Schriftstellerin. Bei der Gelegenheit hat sie gesagt, sie sei völlig überrascht, wie sich dieses Deutschland, das über viele Jahrzehnte als ein militaristisches Land galt, wie sich das gewandelt habe und dass die Deutschen einen regelrechten Abscheu vor dem Krieg entwickelt hätten. Das ist doch aber toll, dass wir das entwickelt haben. Und jetzt reden wir davon, jetzt müssen wir mal wieder kriegstüchtig werden.
Ich halte es für absolut richtig, dass man den Abscheu gegen den Krieg weiter hat. Und ich kenne kein Land, wo der Abscheu gegen den Krieg so groß ist wie in der Ukraine. Weil ich da die Menschen den Krieg am allerbesten kennen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen einfach nur sich den Frieden wünschen und wenn man in der Nachbarschaft einen imperialen Diktator hat, verteidigungsbereit zu werden. Ich würde auch nie sagen, dass kriegstüchtig ein vernünftiger Begriff ist oder es richtig beschreibt. Aber zur Friedensfähigkeit gehört traurigerweise, damit sie nicht naiv ist, damit sie nicht am Ende die Aggressoren zum Krieg motiviert, gehört die Verteidigungsfähigkeit dazu.
Aber zur Wahrheit gehört auch, wenn Sicherheitsfragen, Verteidigungs- und Rüstungsfragen, wenn die im Vordergrund stehen, dann setzt ein Prozess der Militarisierung ein, auch im Kopf. Und dieser Prozess, der sorgt ja mit dafür, dass diplomatische Lösungen von Konflikten überhaupt nicht mehr richtig ausgeschöpft werden.
Das wenn es richtig gemacht wird, würde ich ganz grundlegend bestreiten, weil nämlich am Ende es Fälle gibt, wo du halt nur gut diplomatisch agieren kannst, wenn man es ganz hart ausdrücken will, mit dem Colt auf dem Tisch.
Das sagen Sie toll. Haben Sie einen?
Nein, natürlich nicht. Das heißt, wo wenn keine Stärke und auch keine militärische Stärke dahinter ist, du gar nicht zu den Verhandlungen kommst. Und das sieht man ja bei Russland. Und dass wir natürlich darauf achten müssen, dass wir keine militarisierte Gesellschaft werden, in der Hinsicht, dass wir eine aggressive Gesellschaft werden. Eine Gesellschaft, die Lust hat, andere Nachbarn anzugreifen.
Aber Stichwort Abschreckung. Als der französische Präsident Emmanuel Macron vorschlug, Deutschland könne unter den atomaren Schutzschirm Frankreich schlüpfen, sagten Sie, ein französischer Schutzschirm ist besser als gar kein Schutzschirm. Glauben Sie wirklich, dass die Abschreckung mit Atomwaffen eine realpolitische Option ist?
Wow, endlich kann ich mich hier mal einmischen, weil ich begeistert bin. Also nur von Anton Hofreiter, versteht sich.
He is Mr. Know-it-all.
Natürlich funktioniert nukleare Abschreckung. Das ist einfach geschichtlich nachgewiesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die nukleare Abschreckung den Frieden zwischen den Atommächten bis heute garantiert, obwohl er kalter Krieg war. Meine Oma hat immer gesagt, die Menschen sind schlecht. Und genau das ist das Problem und der Grund, warum die nukleare Abschreckung funktioniert. Nur wenn mein Gegenüber, ich könnte auch sagen Feind, also nur wenn mein Feind genau weiß, dass er ebenfalls vernichtet wird, wenn er mich angreift, wird er mich eben nicht angreifen. So einfach ist das. Leider ist der Mensch so schlecht und reagiert nur auf diese Drohung.
Also der Mansplainer ist ja von Ihren Positionen sehr angetan, Herr Hofreiter. Hat er recht, der Mensch ist schlecht und reagiert nur auf Drohung?
Nein, ich halte das auch wieder zu undifferenziert, denn das Ziel ist selbstverständlich Abrüstung. Das Ziel ist selbstverständlich eine Welt ohne Atomwaffen. Und wir sind dem ja schon mal einen großen Schritt näher gekommen.
Eben, wir waren schon mal auf dem Weg, die Atomwaffen von der Erde zu verbannen.
Ja, wie weit wir auf dem Weg waren, da kann man sehr drüber streiten, aber wir waren auf einem deutlich besseren Weg als jetzt. Es gibt Situationen, wo selber schwach zu sein, auch wenn man es selber anders wahrnimmt, halt nicht dazu führt, dass man in Verhandlungen kommt, sondern die Eskalationsspirale sich immer weiter dreht.
Ja, aber Wettrüsten setzt doch genau diese Eskalationsspirale auch in Gang. Die Friedens- und Konfliktforschung hat doch das über Jahrzehnte beschrieben, genau diese gefährliche Spirale. Jede Maßnahme ruft eine Gegenmaßnahme hervor, die wiederum führt zu anderen Gegenmaßnahmen. Und die Rechtfertigung dafür ist immer das Misstrauen. Also das Misstrauen treibt das Wettrüsten voran und gleichzeitig verstärkt das Wettrüsten das Misstrauen. Also genau. Wie steigen wir denn aus dieser gefährlichen Spirale aus?
Wenn es eine solche Spirale ist, dann sind vertrauensbildende Maßnahmen und Abrüstung das Richtige. Aber mit solch einer Spirale haben wir es hier überhaupt nicht zu tun.
Nämlich na wieso, Putin. Wir fangen doch jetzt an mit Wettrüsten in Putin Europa, hat überhaupt, 800 Milliarden in
Putin
Europa.
Putin hat überhaupt kein Misstrauen gegen uns. Der hat überhaupt keine Misstrauen, der hat auch überhaupt keine Angst vor uns, der hat auch überhaupt keine Sorge, sondern der hält uns für Schwächlinge, die man jederzeit überfallen kann.
Auf Abgeordnetenwatch haben Sie mal geschrieben, eine pazifistische Haltung kann ein Mensch immer nur für sich selbst einnehmen. Das stimmt doch einfach nicht. Also ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, lieber Herr Hofreiter, ich schlage Ihnen auf die rechte Wange, jetzt halten Sie bitte nochmal die linke Wange hin. Das kann einem Menschen niemand vorschreiben. Aber es gibt doch auch für Staaten so etwas wie eine Friedensverpflichtung. Bei uns steht die Verpflichtung zum Frieden sogar im Grundgesetz, in der Präambel und in Artikel 26. Also gibt es auch so etwas wie eine kollektive Verpflichtung zum Frieden.
Ja, selbstverständlich.
Und der Pazifismusbegriff, den Sie benutzen, der ist ja wahnsinnig verkürzt.
Aber jemand anders nicht anzugreifen und sich selbst nicht zu verteidigen, sind schon mal zwei ganz grundlegend unterschiedliche Sachen. Und einen anderen Angegriffenen im Stich zu lassen, ist für mich, hat überhaupt nichts mit Friedenspflicht zu tun, sondern ist einfach schlichtweg unterlassene Hilfeleistung. Und das, was wir jetzt machen, ist dafür zu sorgen, dass wir verteidigungsfähig werden, aber insbesondere dazu in die Lage versetzt werden, die Ukraine so zu unterstützen, wie es notwendig ist, dass sie sich selbst verteidigen kann und selbst so ausgestattet zu sein, dass wir unseren Bündnispflichten nachkommen können.
Grüne und Gleichberechtigung von Frauen und auch Rechte von queeren Menschen, das gehört ja irgendwie zusammen. Aber wenn wir so viel über das Militärische reden, wenn es sich so ins Bewusstsein einfrisst der Bevölkerung, dass Krieg eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Durch so eine Form der Militarisierung wird ja eine Gesellschaft auch vermännlicht. Wir hatten vorhin den Punkt und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das Militär zumindest in seiner real existierenden Form immer eine Form der brutalisierten Männlichkeit institutionell verkörpert. Das heißt doch aber gleichzeitig, dass es in so einer Gesellschaft, und wir können das ja auch bei Rechtspopulisten und Rechtsextremisten beobachten, wenn sie an der Regierung sind, dass es in so einer Gesellschaft immer gegen Frauen und gegen die Rechte von queeren Menschen geht. Schon aus diesem Grund müssten Sie als Grüner doch unbedingt davon getrieben sein zu sagen, diese Form eines militarisierten Denkens, wie es jetzt vor der Tür steht, darf eigentlich nicht passieren.
Es geht nicht um militarisiertes Denken. Es geht darum, diese Demokratie verteidigungsfähig zu machen. Und die Menschen, die am allerersten unter einer Diktatur wie Russland leiden,
das sind Frauen und queere Menschen.
Sind Frauen und queere Menschen. Und das merkt man gerade in der Ukraine, das merkt man ganz brutal in den besetzten Gebieten. Und diese Menschen haben die meiste Angst davor, dass die russische Armee kommt. Und zwar aus sehr, sehr guten Gründen. Haben diese Menschen die meiste Angst davor.
Ja, aber es fängt ja sehr viel früher an. Aber es geht doch nicht nur darum, dass da ein Regime ein anderes überfällt und dieses Regime ist dann wie Putin queerfeindlich und frauenfeindlich, sondern eine Militarisierung, wenn eben das Militärische einen Vorrang bekommt, setzt ganz andere Maßstäbe in einer Gesellschaft. Und das geht auch schon gegen Frauen und queere Menschen.
Ja, aber sie tun immer so, als wenn das, was jetzt passiert, einfach passiert, weil man Lust dazu hätte.
Nö, das sage ich nicht.
Das, was
die Frage jetzt ist nur, ist es tatsächlich alternativlos?
Alternativlos ist nie etwas. Aber die Alternativen sind halt so viel schrecklicher. Und insbesondere für Queere und für Frauen so viel schrecklicher. Und selbstverständlich muss man darauf achten, dass unser Militär ein möglichst
Bürger in Uniform. Diesen Begriff habe ich in der ganzen Debatte seit Wochen kein einziges Mal gehört.
Das ist aber zentral, dass wir ein Militär haben, das Bürgerinnen und Bürger in Uniform hat, das gleichberechtigt mit Frauen umgeht, das gleichberechtigt mit Queers umgeht. Und man sieht ja gerade in der USA, was passiert. Wer wird als allererstes vom Militär ausgeschlossen? Transmenschen.
Ja.
Und deshalb müssen wir uns gegen diese Ideologie wehren. Und das kann man halt, so traurig es im Moment ist, gegen diese Form von Faschismus wehren. Und dafür brauchst du halt auch leider ein starkes Militär. Und im Fall eines imperialen Diktators muss es halt, ich sehe in dem Fall wirklich keine gute Alternative, muss es mit Abschreckung passieren. Nicht alle anderen Alternativen sind in meinen Augen deutlich, deutlich schrecklicher.
Also ich gebe Ihnen völlig recht, dass das verhindert werden muss, dass so jemand wie Putin gestoppt werden muss. Aber ich fürchte, über die Art und Weise, wie man das hinkriegt, da werden wir uns so schnell nicht einig. Aber ich freue mich sehr, dass Sie da waren und dass Sie auch Lust hatten, sich mit mir zu streiten, weil Sie wussten ja, dass ich an wenigen Stellen, was das angeht, Ihrer Meinung bin. Vielen Dank.
Nicht zu danken.
Die meisten Medien kümmern sich um das, was Männer tun und was Männer betrifft. Hier bei mir läuft es anders.
Hallo Bascha, hier ist Sarah aus Amsterdam. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich melde mich mal wieder mit News aus den Niederlanden. Leider muss ich dir aber sagen, dieses Mal sind es keine so guten Neuigkeiten. Und zwar geht es um Verhütung. Wenn wir jetzt denken an eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, dann ist es ja häufig so, dass die Verhütungsfrage und die Kosten ganz automatisch der Frau zufallen. Und wenn wir das jetzt monatlich auf mehrere Jahre rechnen, reden wir natürlich von einer ganz schön großen Summe, die dann alleine die Frau zu tragen hat. Und das ist natürlich nicht fair. Das finden auch Organisationen in den Niederlanden und sind deshalb im Februar 2020 mit mehr als 7000 UnterstützerInnen vor Gericht gezogen. Ihre Forderung war kostenlose Verhütung für Frauen und Menschen mit einer Gebärmutter, um diese finanzielle Ungerechtigkeit auszugleichen. Und jetzt gibt es ein Urteil dazu, aber leider fällt es zu unseren Ungunsten aus. Das Gericht hat entschieden, dass es nicht die Pflicht des Staates ist, die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen beim Tragen von Verhütungskosten auszugleichen. Die Begründung lautet, es bestehe kein Anrecht auf kostenlose Verhütungsmittel und sollte dadurch ein Ungleichgewicht bei den Kosten zwischen den Geschlechtern entstanden sein, dann sei das nicht die Verantwortung des Staates, sondern der Politik, das zu ändern. So, das war's von mir. Ich hoffe, beim nächsten Mal kann ich dir Positiveres berichten. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und mach's gut.
Echt, wenn ich so etwas höre, denke ich durchaus mal an Sex oder Gebärstreik. Danke für deine Geschichte, liebe Sarah. Sarah Tickert gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mit ihrem Journalismus wollen die Kolleginnen Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen. Mehr dazu in den Shownotes. Dass die Strukturen in Deutschland uns Frauen immer noch so benachteiligen, hat auch etwas mit uns Frauen zu tun, meint Silke Burmeister. Hier ist sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun ich. Heute nur so mittelaufgeregt, denn was soll man sich über die Dummheit von Frauen echauffieren, wenn man eigentlich nur staunen kann? Staunen über Naivität, falsche Zurückhaltung und fromme Briefe. Wir reden über die 47 Abgeordneten der CDU, die qua Geschlecht die Gruppe der Frauen innerhalb der CDU bilden. Also so eine Art Schreckgespenst im Herrengarten. Diese 47 mehr oder weniger bekannten PolitikerInnen haben dieser Tage eine Erleuchtung. Eventuell durch Fotos von Unionstreffen, von Vorgesprächen zur Regierungsbildung oder in Anbetracht der Nachrichtenberichte ist den Frauen aufgegangen, Menschen mit Vulva kommen in den CDU-Mover- und Shaker-Kreisen derer, die gerade die Zukunft ausbaldowern, nicht vor. Sie scheinen auch nicht vorgesehen. Und wenn irgendeine dieser PolitikerInnen angenommen hatte, nach Jahren der stillen Fleißarbeit würde jetzt bei der Regierungsbildung die Stunde ihres Aufstiegs schlagen, wird ihnen nun klar, nö, die, die die Posten bekommen, haben keine Vulva, die haben einen Penis. Schon als Teenager schien es mir eine Art Selbstbestrafung von Frauen, CDU zu wählen und erst recht Mitglied dieser Partei zu werden. Die Politik war so frauenfeindlich, da könnte man auch täglich seinem Zellwächter danken, dass er einen so verlässlich einschließe. Nun finden manche Frauen offensichtlich Gefallen daran, den Schlüssel in des Herren Hand zu wissen, eine masochistische Mischung aus Bibelhörigkeit und Stockholm-Syndrom. Diese Frauen haben Jahrzehnte eine Politik mitgetragen, in der ihr Parteivorsitzender ungestraft damit durchkommt, wenn er sagt, er denke nicht daran, sein Kabinett paritätisch zu besetzen, weil Frauen das nicht leisten könnten. Die Liste der von den Frauen in der CDU getragenen Politik gegen Frauen ist lang. Nun aber soll Schluss sein mit dem Dornröschenschlaf. Die PolitikerInnen schlagen die Augen auf und stellen fest, die Realität schlägt ihnen in die Fresse. Was kann Frau da tun? Sie kann wie früher an den lieben Gott oder den Weihnachtsmann einen Brief schreiben. In diesem Fall einen Brief an Tassenfritz, den kommenden Kanzler dieses Landes. Darin schreiben sie, wir fordern einen Frauenanteil von 50% bei den zu besetzenden Posten in der Fraktion, in weiteren Gremien, bei Beauftragten und bei der bevorstehenden Regierungsverantwortung. Sonst was? Hauen Sie ihn? Gehen Sie nicht mehr mit ihm in die Kantine? Ich kann nur hoffen, dass die Gruppe der 47 ihrem Vorsitzenden ein paar saftige Folgen mit dem Federkiel in die Depesche gekratzt hat. Vielleicht haben Sie die Doku über den Tag des Frauenstreiks in Island gesehen, die gerade in den Kinos läuft und eindrucksvoll schildert, wie die 90% der IsländerInnen 1975 in den Streik getreten sind und das Land nachhaltig verändert haben. Aber nein, wir sind ja bei der CDU. Sie werden Blümchen an den Rand gemalt haben.
Hey, danke, liebe Silke. Aber du hast sicher nichts dagegen, dass jetzt auch noch eine gute Nachricht kommt. Diesmal ist sie schon etwas älter, aber ich fürchte, sehr viele Frauen, die es betrifft, haben diese Nachricht noch gar nicht so richtig mitbekommen. Deshalb erzähle ich sie hier nochmal. Also, für alle Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Auch ihr habt einen Anspruch darauf, dass euch ab der ersten Überstunde ein Zuschlag bezahlt wird. Ab der ersten Stunde. Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. Damit habt ihr als Teilzeitkräfte denselben Anspruch auf Zuschläge wie die KollegInnen in Vollzeit. Das Urteil ist deswegen so erfreulich, weil Frauen damit der Gleichbehandlung im Job ein Stück näher gekommen sind. Denn es sind ja vor allem sie, also Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Bisher war es in vielen Betrieben ja so. Als Teilzeitfrau hast du erst dann einen Überstundenzuschlag bekommen, wenn du mehr Stunden gearbeitet hast als auf einer Vollzeitstelle. Wie absurd ist das denn? Diese Regelung sei eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, fand dann auch das Bundesarbeitsgericht. Mit seinem Urteil hat das Gericht die Rechte von Frauen im Arbeitsalltag entscheidend gestärkt. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Und zum Abschied habe ich euch noch eine Beobachtung der Schriftstellerin Simone de Beauvoir mitgebracht. Ich habe diesen Satz ausgesucht, weil er so gut zu dem Thema passt, über das ich heute mit Anton Hofreiter gestritten habe. Simone de Beauvoir hat geschrieben: Der erotische Wortschatz des Mannes lehnt sich an die militärische Sprache an. Hat sie recht? Wenn ja, dann finde ich, muss sich das dringend ändern. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion: Simon Eichinger. Rubriken: Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.